Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem meiner, Achtung, Lieblingssonntage im Jahr. Und das meine ich nicht ironisch und nicht im Scherz oder auch witzig. Heute ist Totensonntag. Mir gefällt noch besser die Bezeichnung Ewigkeitssonntag. Und warum das einer meiner Lieblingssonntage ist, auch darüber sprechen wir heute Vormittag. Mein Gast, Bischof Christian Stäblein, guten Morgen.
Na, lieber Herr Wittke, da bin ich jetzt aber auch mal gespannt.
Oder?
Das ist mir in den letzten Jahren noch gar nicht so klar geworden, dass das einer Ihrer Lieblingssonntage ist.
Ja, ist so.
Bin gespannt. Dann fangen wir an. Erfahren wir das auch schneller. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich kann das ganz schnell auflösen, warum der Totensonntag einer meiner Lieblingssonntage ist, weil ich am Totensonntag vermutlich so intensiv wie an keinem anderen Sonntag im Jahr das Leben feiere. Also nicht mein Leben, das auch, aber vor allem das Leben von denen, die schon verstorben sind. Und das ändert auch nichts daran, dass ich das immer noch total, und jetzt hätte ich fast ein Wort, was man nie im Radio sagen soll, gesagt, also richtig bescheuert finde, dass mein Vater zum Beispiel mit Anfang 60 viel zu früh verstorben ist. Das sind zwei Familien, die ich gut kenne, die Kinder im Alter von 14 und 15 Jahren verstorben sind. Ich finde das regelrecht unaussprechlich traurig. Und dass mir der Totensonntag deshalb so wichtig ist, dass er zum Ewigkeitssonntag wird, dass ich das Leben dieser lieben Menschen feiern kann und sie damit eben nicht vergessen sind. Ewigkeitssonntag. Das ist meine Herangehensweise an diesen Sonntag.
Das finde ich sehr beeindruckend, lieber Herr Wittke. Und ich kann es auch gut nachvollziehen. Der Tod lässt uns spüren, was das Leben ist und wie sehr wir am Leben hängen, wie schön es ist. Und der Ewigkeitssonntag, Sie haben das, finde ich, völlig richtig gesagt, muss überhaupt nicht traurig sein. Es steckt ja auch die ganze Hoffnung drin, dass wir bei Gott aufgehoben sind, dass der Tod am Ende eine Tür ist, durch die wir zu Gott gehen, beziehungsweise durch die uns Gott zu sich holt. Allerdings, ich glaube, Trauer muss auch sein dürfen, gerade dann den Schmerz über den Tod fühlen.
Absolut.
Den fühlen ja heute ganz viele Menschen. Der Schmerz, dass jemand, mit dem man zusammengelebt hat, ganz nah, ja, mit dem man womöglich verwachsen war, dass der nicht mehr da ist. Ich würde den Schmerz und die Trauer nie verdrängen, dann holt sie einen nur auf anderem Wege wieder ein. Dieser Sonntag ist auch dafür da, dass wir dem Schmerz Raum geben, dem Dank, was war, der Erinnerung. Und das alles mischt sich dann. Und oft fühlen wir uns in der Trauer hin und her geworfen. Dass all das kann und darf sein und darf sich in die Stimmung des Tages und den Gang zum Grab, falls er heute dazu gehört, mitten hineinmischen. Und davon erzählen dann auch die biblischen Worte, von den Tränen und aber auch von Dank und Freude.
Sie sprachen von Traurigkeit und von Trauer, Herr Bischof, heute am Ewigkeitssonntag. Ich mag da auch einmal anmerken und würde auch gerne hören, wie Sie das sehen. Für mich sind Trauer und Traurigkeit tatsächlich etwas Verschiedenes. Also wenn ich traurig bin, dann ist es ein Gefühl von mir. Wenn ich aber trauere, dann muss das gar nicht ständig traurig sein. Also da kann es auch sein, dass ich wütend vielleicht sogar bin oder auf die Tatsache, dass jemand verstorben ist oder dass ich denke, da hat sich nicht gut um sich gekümmert oder ich bin verzweifelt. Oder vielleicht bin ich auch mal fröhlich und dankbar über all das, was ich zu Lebzeiten mit diesem Menschen erleben durfte. Das alles ist für mich Trauer und eben nicht gleich Traurigkeit. Ich glaube, das wird auch häufig nicht unterschieden, weil es solche Begriffe gibt wie, das ist aber ein Trauerkloß. Da stellt man sich jemanden in kompletter Traurigkeit irgendwie vor und nicht jemanden, der dankbar ist. Dabei trauert er nur, der Kloß. Wittke philosophiert am Sonntagmorgen, Folge 1. Ja, wie sehen Sie das?
Sie haben völlig recht, das sind zwei verschiedene Dinge, Trauer und Traurigkeit. Und gehören aber oft natürlich zusammen, also zur Trauer gehört auch Traurigkeit, aber natürlich auch das andere, was Sie gesagt haben, manchmal Wut, Leere, Zorn, man kann sich schlapp fühlen und weiß gar nicht warum, dann wissen wir, aber der Körper der arbeitet. Trauer ist Arbeit. Die Seele arbeitet, sie muss den Verlust irgendwie für sich klarkriegen, sie muss das, das sagen wir dann so schön, sie muss das dann integrieren ins eigene Leben, diesen Verlust, ein Leben neu finden. Die Traurigkeit kann so stark sein und ist es oft auch, dass sich Menschen wie gelähmt fühlen. Aber es kann dann auch wieder Kraft da drin stecken und da rauskommen. Trauerarbeit sagen wir also nicht umsonst mit diesem Wort. Arbeit. Wobei, ich glaube, das muss man sich dann auch klar machen, es ist nichts, was ich einfach machen und wegarbeiten kann. Nee, das Wort meint eher, glaube ich, wir müssen uns darauf einlassen, wir müssen dem Raum geben. Ich glaube, wir sollten auch gar nicht zu viele Regeln aufstellen. Jede Trauer, jede Form da durchzugehen, ist auch nochmal anders. Das Einzige, was man, glaube ich, sagen kann, ist, verdrängen hilft jedenfalls nichts.
Ja, das braucht Zeit, ja. Auch so ein sprachliches Ding, wenn wir hören, das ist der, die, das letzte Punkt, 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 dann denken wir schnell, das ist aber schlimm, das ist nicht schön, das ist vielleicht sogar eben auch traurig. Dabei ist es vielleicht die letzte Prüfung oder die letzte Behandlungseinheit, das könnte eigentlich auch fröhlich stimmen. Wenn es heute der letzte Sonntag des Kirchenjahres ist, könnte aber von Ihnen, Herr Bischof, ein trauriges Oh kommen. Wenn ich dann aber sage, das ist der letzte Sonntag vor dem ersten Advent, dann gibt es von mir zumindest ein fröhliches Yeah, okay. Die Adventszeit beginnt. Also, was für einen Sonntag wir heute haben, so als Überschrift, das wissen wir, Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Aber Herr Bischof, ordnen Sie den bitte mal ein für uns, also auch textlich. Welchen Text stellen Sie uns heute vor, den wir gleich nicht hören werden?
Okay, ja. Das ist der Sonntag mit den großen Trosttexten natürlich auch. Ob nun Toten- oder Ewigkeitssonntag genannt, dazu gehört das Stück zum Beispiel vom Ende der Bibel, die aus der Offenbarung des Johannes kurz vor Schluss: und Gott wird abwischen alle Tränen und kein Leid wird mehr sein und kein Schmerz und kein Geschrei. Und ich glaube, dieses Bild vom Abwischen der Tränen, das ist für uns oft ungeheuer hilfreich. Der Seher Johannes sieht die neue Stadt Gottes, den Himmel, sozusagen aufgehen und zu uns herunterkommen. Oder auch der 90. Psalm: lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, Gott. All diese Texte gehören zu diesem Sonntag und ich will mal hinzufügen, auch viel Musik, Lieder. Vielleicht tröstet ja nichts so sehr wie Musik, wie Lieder. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das ist zum Beispiel eines der Lieder, das ganz viele schon mal gehört haben bei einer Trauerfeier oder eben auch an diesem Ewigkeitssonntag. Ein Lied von Paul Gerhardt. Ich mag auch die letzte Strophe, weil sie doch, glaube ich, so tröstlich ist, noch kurz anstimmen. Mach Ende mit aller unserer Not, stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Ich glaube, das sind Verse, aber vor allem natürlich auch Töne, in denen wir uns an diesem Tag wiederfinden.
Das sind so mittendrin Gedanken zum Auftanken. Na, dann bin ich mal gespannt, ob es in der Bibelstelle heute auch traurig wird oder ob es ums Trauern geht oder vielleicht um etwas ganz anderes. Ja, um Trost wahrscheinlich, das hatten Sie ja schon angekündigt. Hier ist sie, hier kommt die Bibelstelle. Bringen Sie uns rein.
Ja, auf den ersten Blick wird es vielleicht einen Moment überraschen. Wir hören den 126. Psalm. Das ist ein wunderschönes Stück Bibel. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht zu viel vorweg sagen. Okay. Er wirkt nicht gleich so, als ob es um Tod und Trauern und Trost geht. Es ist ein Gebet Israels, ein Lied Israels. Man weiß nicht genau, im Exil, nach dem Exil, also irgendwie so vor 2500, 2600, vielleicht auch 2300 Jahren. Man hört schon darin, es ist irgendwie zeitlos, jedenfalls ist es zeitlos schön, finde ich, und deshalb lese ich jetzt den 126. Psalm, ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben.
Da muss ich ja sagen, von all den anderen Bibelstellen, die Sie da vorgesagt haben, fand ich diese jetzt am schwierigsten. Ja. Bis auf so den letzten Satz, die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten. Also erstmal, das kenne ich. So, da kann ich mir auch was vorstellen. Aber in den Anfang müssen wir mich so ein bisschen reinbringen, weil das klingt mir so wenig individuell, sondern so sehr auf jetzt ein Volk, eben Volk Israel bezogen.
Also jetzt stürze ich ein bisschen, also aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Also dass Sie das kennen, das wundert mich. Also mit Tränen säen, da ja, bin doch, ich jetzt mal gespannt, ob Sie das, also da gucken wir gleich mal, wo der Anknüpfungspunkt ist. Auf jeden Fall ist das ein Psalm, der sozusagen ein individueller, aber auch natürlich einer für die Gemeinschaft ist. Also ein Lied, das am Tempel gesungen wurde und in das alle sozusagen in ein Wir mit einstimmen konnten. Und ich glaube, auch das ist ganz wichtig, dass das, worum wir uns sorgen am Ewigkeitssonntag, das sind zwar sozusagen immer die individuellen Tode, das sind die Menschen, die uns ganz nahe sind, aber in dem Tod von jedem Einzelnen steckt ja auch etwas sehr Kollektives, Gemeinsames drin. Also immer begegnet uns auch das Sterben in unserer Gesellschaft, ob wir einsam sterben, wie diese Gesellschaft mit Einsamkeit umgeht. Also Leben und Sterben hat ja ganz viel miteinander zu tun, für den Einzelnen und auch für die ganze Gesellschaft. Und wenn das hier einsetzt mit, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden, dann hat das natürlich auch ganz stark etwas mit der Situation damals, mit der Erinnerung an das Exil zu tun, also dem weggeführt und verschleppt sein. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, weil die Überblendungen sind so stark an dieser Stelle. Wir sind sofort bei dem, was wir auf schrecklichste Weise im Moment gemeinsam mit dem jüdischen Volk auch wieder erleben. Und dann ist man auch sofort in diesem Psalm mit drin, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Und gleichzeitig, es ist ja seit 2300 Jahren immer und immer wieder gesungen und gesprochen worden, dann gilt auch wieder rückwärts das ganz individuell. Wir sind eben oft auch sehr Gefangene unseres eigenen Lebens und hoffen auf eine Lösung, eine Freiheit. Nicht zuletzt sind wir auch Gefangene unserer eigenen Angst vor dem Tod oft genug. Und all das, finde ich, klingt, also ich stelle es mir so ein bisschen, Sie sind ja auch Kinofreund, vor, als ob das alles so übereinander geblendet werden kann. Und dann nehme ich sozusagen die eine Überblendung mal weg und dann kommt die tiefere Schicht hervor. Und das steckt alles in diesem ersten Vers schon drin. Ich glaube, dass der deshalb auch so tief geht, wenn der Herr die Gefangenen zieht und erlösen wird, wenn man sich dann noch klar macht, dass man das mindestens sehr verschieden übersetzen kann. Also es gibt auch Übersetzungen, die sagen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt, dann werden wir sein wie die Träumenden. Wenn Gott wiederkommt, wenn Gott wieder zu uns kommt, wenn er uns holt, wenn er uns wieder zu sich nimmt, dann sind wir ganz nah an dem, was wir auch sonst von dem sagen, was wir unter Tod denken.
Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich heute am Totensonntag, weil ich auch durch Sie gelernt habe, die Unterscheidung zum Volkstrauertag eben ist, dass da es um das Volk geht und am Totensonntag eher um das individuelle Sterben und Leid. Und deswegen war ich so, wieso jetzt wieder Volk, wieder sowas Kollektives. Ja. Dann kommen wir aber mal zu den letzten Zeilen, weil da geht es dann individuell und tatsächlich, ich weiß gar nicht, woher, aber die kenne ich, die sind mir sehr vertraut, bewusst, weil ich mir immer darunter vorgestellt habe, also die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten, dieses Wasser, also dieses Weinen, das Weinen etwas Erlösendes sein kann, was Helfendes sein kann. Und auch wenn auch die Tränen sogar, werde ich jetzt mal sehr bildhaft, so auf den Boden fallen, dass daraus die Ernte nochmal besonders salzig und kräftig daraus hervorwachsen kann.
Danke, das hatte ich mir noch gar nicht klar gemacht. Ich habe mich immer, also Sie meinen, dass mit den Tränen säen, also die Tränen sind ein Teil des Säens.
Richtig, genau. Selbst wenn Leute auf dem Feld sind, dann arbeiten und sich besonders anstrengen müssen.
Okay, also lieber Wittke, ja. Jetzt schließen Sie mir noch mal die Augen auf. Ich habe mich nämlich, als ich darüber gestolpert bin, immer wieder gefragt, also warum säen die jetzt eigentlich mit Tränen? Also war vorher irgendwas Doofes, sage ich jetzt mal. Und dann haben sie gesagt, dann müssen wir aber raus. Jetzt, das Saatgut wartet ja nicht. Also man muss ausstreuen. Die Bibelauslegungswissenschaft erklärt es einem noch mal anders. Sagt, das ist sozusagen die Situation, die damals wohl sehr häufig war, dass es das allerletzte Saatgut ist, was sie haben.
Aha.
Also, dass sie sozusagen das Risiko, wenn das nicht aufgeht, dann ist alles vorbei. Und trotzdem müssen sie es ausstreuen, weil sie ja keine andere Chance haben. Und deshalb säen sie mit Tränen, weil sie sozusagen das ganze Risiko, dass das das letzte Säen ist, mit in sich tragen und das Ende darin spüren. Weil die Frage, ob dieses Saatgut aufgehen wird und das Leben weitergehen wird oder nicht, ich sage jetzt mal in meinen Worten, diese Hingabe, die da stattfindet, ob die am Ende in der Verwandlung dann auch Gutes bringen wird oder nicht, das ist offen und deswegen säen sie mit Tränen und werden mit Freuden ernten. Und ich glaube, auch das ist ja etwas, was wir in unserem Leben wiederfinden können. Also dieses ganz Hingeben, das letzte Risiko eingehen und dann nichts anderes mehr tun, als sagen, jetzt habe ich leere Hände, jetzt Gott, hilf mir, dass das kommt, was auf deinem Plan vorgesehen ist. Und wenn ich mir das sogar für den Tod selbst vorstelle, dann ist das ja die große Kunst des Loslassens, die da drin steckt. Und die große Hoffnung, dass auf dieses Loslassen die große Freude folgt.
Ja, spannend. Ich habe da eher so dieses eben Bild auch der Trauernden, also der Überlebenden, die dann eben auch viel weinen, so wie ich viel geweint habe und dann aber auch dieses Gefühl habe, so das Weinen, das löst eben auch etwas und erst dann, wenn man mal so richtig losgelassen hat, dann kann eben auch die Freude kommen.
Ja, das, aber schöne. Aber ich würde das auch unterstreichen. Erstens ist das ja wie jedes Gedicht sozusagen ganz offen, so ein Psalm. Und dann würde ich auch sofort unterstreichen, genau das, glaube ich, steckt da auch mit drin. Ich wage den Satz, unsere Seele wohnt auch in unseren Tränen.
Oh, das ist schön.
Also es gibt von Heinrich Kleist ja so die Vorstellung, zu überlegen, wo sitzt eigentlich die Seele im Körper? Und er hat dann so schöne Bilder gefunden, gerade als er so über Marionetten gesprochen hat. Man könnte sich ja vorstellen, die Seele rutscht in den Ellbogen oder die Seele rutscht in die Wirbel. Das gibt dann eine komische Gesellschaft, ziemlich schrecklich, in der man nicht leben will, wenn die Seele in den Ellbogen ist und wir eine
Ellbogengesellschaft.
Aber ich bleibe jetzt wieder bei Ihnen und wenn die Seele in den Tränen. In den Tränen wohnt, ich würde mir das auch nicht zu passiv vorstellen, dann steckt genau die Kraft da drin, die Sie gesagt haben. Dann kommt das Leben wieder in Fluss. Und dafür sorgen Tränen ja oft, dass wir spüren, dass wir leben und dass das Leben wieder in Fluss kommt. Und dann kann da auch die Seele wohnen. Es gibt ja auch die Geschichte, wie Jesus weint.
Ich hatte gestern, Herr Bischof, die schöne Gelegenheit, ein Interview zu führen mit einer Trauerbegleiterin und einem leitenden Mitarbeiter von Greeneisen. Und wir sind zusammen zur Erkenntnis gekommen, dass die Beschäftigung mit dem Tod auch immer eine Beschäftigung mit dem Leben ist. Das Interview, die Sendung können Sie auch gerne nochmal nachhören auf unserer Homepage, in der Mediathek. Da ist es auch ausführlich darum gegangen, wie gerade die Eltern von verstorbenen Kindern mit diesem Verlust umgehen und lernen, damit umzugehen. Und ich finde, wie viel wir von diesen Eltern wiederum lernen können. Ganz wichtig. Wir kommen zur Fürbitte für den heutigen Sonntag.
Gott, wir danken dir für die Menschen, mit denen wir unser Leben teilen, denen wir so viel verdanken, die wir lieben. Wir danken dir und bitten dich, dass sie bei dir aufgehoben sind, da, wo sie nicht mehr um uns sind. Dass du sie zu dir genommen hast im Sterben, dass da dein Licht ist, das bitten wir und darauf vertraue ich. Gott, wir bitten dich, da wo wir nicht fertig geworden sind, wo ein Streit das letzte war, wo wir uns verlassen und auch verraten fühlen, da gib du uns Halt. Was nicht gesagt ist, wirst du für uns sagen und aufheben. Und wo das Wort Verzeih fehlte, sprich es für uns, dass wir weitergehen können. Gott, lass uns nicht ohne Hoffnung über unser eigenes sterben. Wir haben oft Angst davor. Gib uns die Zuversicht, dass wir nicht ohne dich sein werden, nicht ohne dich sind, dass du abwischen wirst, die Tränen, und dass du in den Tränen wohnst und wir mit Freuden bei dir eintreten. Wir lieben das Leben, es kommt von dir, es geht zu dir.
Amen. Wenn wir heute bei der Beschäftigung mit dem Tod schon feststellen, dass im Tod auch ganz schön viel Leben steckt, dann mag ich es hier heute mal an dieser Stelle ganz kurz machen und nur sagen, ich finde, die uns geschenkte Zeit ist ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Wenn Sie die Ihnen geschenkte Zeit mal kulturell sinnvoll verbringen möchten, dann empfehle ich Ihnen und auch Ihnen, Herr Bischof, gehen Sie ins Kino und schauen Sie sich den religiösen Thriller Konklave an. Da geht es um, wie der Name für Eingeweihte schon sagt, um die Wahl eines neuen Papstes. Und das ist auf eine so spannende, intensive, nachdenkliche, weitgreifende, fesselnde Art und Weise erzählt, dass ich wirklich begeistert bin. Tolle Schauspieler, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini und Regie hat ein Deutscher geführt, nämlich Edward Berger, der im letzten Jahr bei den Oscars richtig abgeräumt hat, für seinen Film Im Westen nichts Neues. Also rein ins Kino zu Konklave. Sie können das, Herr Bischof, Sie können das glatt als Dienstzeit abrechnen.
So, das beruhigt mich jetzt aber. Danke. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich hatte das ehrlich auch schon vor. Ich habe auch schon drüber gelesen.
Sehr gut.
Aber jetzt, wo Sie es sagen, na, vielleicht ist es was für heute Abend oder für die Woche nach dem Ewigkeitssonntag. Morgen schalten wir ja die Adventsbeleuchtung an am Bebelplatz.
Nein,
am Bebelplatz wird jetzt, finde ich das Tolle, dass hier in der Metropole doch das Agreement mit den Handelsvertretern, Vertreterinnen ist, dass wir das nicht vor dem Ewigkeitssonntag machen, sondern nach dem Ewigkeitssonntag. Aber ich wollte noch sagen, am Bebelplatz, da wird jetzt in dieser Stunde die Hedwigskathedrale, also die zentrale katholische Kirche in Berlin, nach langer, langer, langer Umbauzeit, ich glaube, ich weiß gar nicht, ein, zwei, drei Jahre war sie zu, wird jetzt neu eröffnet. Ein ganz heller Raum. Ich kann nur empfehlen.
Toll.
Vielleicht sagen wir
haben
mal
Sie
nach
schon mal reingeschaut, Kino. So? Haben Sie schon mal vorher reingeschauen können?
Nee, jetzt vorher konnte ich noch nicht. Ich bin total gespannt.
Ah, super.
Ich kann nur empfehlen, gehen Sie hin. Also ich sage mal so, vielleicht nach dem Kino oder vor dem Kino einmal vorbei.
Zwei tolle Räume,
ja,
ganz, ganz unterschiedlich.
Sehr gut.
Der eine schon über 200 Jahre alt.
Ja, toll.
Wirklich. Jetzt können Sie entscheiden, das Kino oder die Hedwigskathedrale. Gottesdienst im Gespräch am Sonntagmorgen. Einen schönen, einen besinnlichen, einen harmonischen Ewigkeitssonntag wünsche ich Ihnen.
Eine gute Woche vom Ewigkeitssonntag zum ersten Advent für Sie.